Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. In zwischenmenschlichen Beziehungen kommt es immer wieder zu Verletzungen. Sind Menschen aber nun von Natur aus gut oder böse, oder tragen sie nicht einfach das Potenzial zu beidem in sich? Und die Frage ist eher, was macht den Unterschied? Was bewegt uns dazu, den einen oder den anderen Weg einzuschlagen? Warum verletzen wir andere und wodurch empfinden wir etwas überhaupt als verletzend? Dazu noch ein paar spannende Gedanken, die wir hier sicherlich nicht abschließend klären werden können. Was ist überhaupt gut oder böse? Wer entscheidet über Recht und Unrecht? Gibt es eine klare und für alle Menschen verbindliche Definition? Kann theoretisch aus einer guten Absicht auch Böses entstehen und umgekehrt? Ist ein Mensch, der Unrecht tut, sich dessen eigentlich vollends bewusst? Oder ist es nicht vielmehr so, dass er sogar vom guten Zweck seiner Tat überzeugt ist oder aber im Affekt handelt? Gibt es den klassischen Bösewicht überhaupt, der sich damit brüstet, Unheil und Zerstörung über die Welt bringen zu wollen? Und wenn nicht, was motiviert einen Menschen dennoch, Unrecht zu tun, wenn das Unrecht selbst gar nicht sein Ziel ist? Ist es vielleicht ein unbewusster Konflikt, der da an die Oberfläche kommt? Fühlt er oder sie sich vielleicht einfach nur bedroht? Gibt es eigentlich das Gefühl des Verletztseins, solange wir noch keinen Verstand haben? Oder anders, können wir uns ohne Verstand als Opfer von jemandem oder einer Situation fühlen? Mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit beginnen wir uns als eigenständig und von der Welt getrennt zu erleben. Das, was uns umgibt und das, was wir erleben, wird zur Quelle von Glück und Unglück für uns. Wir beziehen alles auf uns und uns auf alles. Kurzum, wir beginnen die Welt persönlich zu nehmen. Manchmal aber nehmen wir sie zu persönlich. Wir hatten schon einmal festgestellt, dass uns die Welt den Spiegel vorhält und wir reagieren auf das besonders empfindlich, was wir an uns selbst lieber nicht sehen wollen. So zum Beispiel, wenn uns ein Mensch einen Vorwurf macht, den wir für falsch oder unbegründet halten. Im Grunde genommen ist ein Vorwurf ja nichts anderes als die Schilderung der Realität eines anderen Menschen. Daran ist zunächst weder was bedrohlich noch verletzend. Denn jeder Mensch hat schließlich ein Recht auf seine ganz eigene Sichtweise. Wenn du sie dir zugestehst, dann ist es nur konsequent, sie auch einem anderen zuzugestehen. So gesehen gibt es derzeit knapp 8 Milliarden verschiedene Realitäten auf der Erde, nämlich so viele, wie es Menschen gibt. Warum können uns Vorwürfe trotzdem so völlig aus der Fassung bringen? Warum triggern sie uns so sehr und beschäftigen uns so nachhaltig? Weil sie unsere wunden Punkte treffen. Bei jedem ist es ein anderer, aber alle haben einen, die meisten sogar mehrere. Und wie entstehen diese wunden Punkte? Wenn wir Prägung mal als eine Art Selektion unserer natürlich angelegten Potenziale sehen, dann ist die Persönlichkeit das Ergebnis dieser Selektion. Manche Eigenschaften werden auf Kosten anderer besonders gefördert, je nachdem, wie unseren Bedürfnissen begegnet wird. Durch Zurückweisung oder Zuwendung lernen wir, was wir lieber sein lassen und was sich weiter zu entfalten lohnt. Mit der Entwicklung unserer Persönlichkeit ist also ganz unbemerkt aus den Fremderwartungen unser eigener Selbstanspruch geworden. Natürlich bringen wir aber auch schon etwas Unverkennbares in dieses Leben mit. Kein Säugling gleich dem anderen, nicht nur optisch, sondern auch in ihrem ganz eigenen Wesen. Wir sind eben doch kein unbeschriebenes Blatt. Da ist die Frage natürlich auch, auf welchen Boden die Selektion trifft. Was dem einen zusetzt, schüttelt ein anderer vielleicht locker ab. Und wir suchen immer eine einzigartige Nische in dem System, in dem wir groß werden. Jeder nimmt seinen ganz eigenen Platz in der Familie ein. Zum Beispiel gibt es in fast jeder Familie mit mehreren Kindern einen kleinen oder größeren Rebellen. Aber kennst du kinderreiche Familien mit mehreren Rebellen? Wenn diese Rolle erst einmal vergeben ist, ist sie für einen anderen nicht mehr so attraktiv. Sozusagen geht dann das Alleinstellungsmerkmal verloren. Das heißt, immer wenn wir das Gefühl haben, nicht zu genügen, anzuecken oder nichts Besonderes zu sein, entsteht eine Art Verletzung. Unser Wunderpunkt. Wir lernen, dass etwas an uns verkehrt oder nicht liebenswert sei und verbannen diesen Anteil. Übrig bleibt, womit wir uns gerne schmücken. Unser sogenanntes Selbstbild. Und was passiert nun, wenn etwa ein Vorwurf mit diesem liebgewonnenen Selbstbild kollidiert? Dann rüttelt er gleichzeitig an unserem Selbstwert. Zumindest denken wir das. Deshalb kann ein Vorwurf uns auch bis ins Mark erschüttern. Die Frage ist also, wie sehen wir uns selbst und wie möchten wir von anderen gesehen werden? Es gibt nicht nur 8 Milliarden Realitäten. Es hat auch jeder, der dich kennt, ein etwas anderes Bild von dir und das wiederum weicht von deinem eigenen Selbstbild ab. Keiner sieht dich so, wie du dich selbst siehst und egal wie viele Erklärungen du darauf verwendest, du wirst die Meinung anderer über dich nie mit deiner eigenen zu 100% in Deckung bringen. Kurze Zusammenfassung zwischendurch. Wir verhalten uns also aus unserer eigenen Unsicherheit heraus verletzend gegenüber anderen, aus Angst erkannt zu werden bzw. nicht zu genügen. In dem Zusammenhang steht auch das sogenannte Hochstapler-Syndrom, das ich dir gerne verlinke, worauf ich aber heute nicht näher eingehen werde. Andere können uns also streng genommen nur durch die Wunden verletzen, die wir bereits tragen. Dort sind wir nämlich ungeschützt. Sie sind die Pforten, durch die ein Vorwurf überhaupt erst in uns eindringen kann. Ein Mensch ohne solche Wunden wäre gegen jede Anfeindung immun. Aus unserem Selbstbild leiten wir auch unmerklich Erwartungen an andere Menschen und ans Leben selbst ab. Ich habe das in einem früheren Podcast als unser Märchen vom Leben beschrieben. Und zwangsläufig resultiert daraus Enttäuschung. Lass dir das Wort mal auf der Zunge zergehen. Enttäuschung. Das Problem ist also nicht die Enttäuschung, sondern die Täuschung, die ihr zugrunde liegt. Nur weil wir uns täuschen, können wir letztlich enttäuscht werden. Ein Mensch ohne Erwartung könnte also durch nichts enttäuscht werden. Wenn du mit einem anderen Menschen einen Vertrag eingehst, dann werden zunächst einmal die Begrifflichkeiten definiert, um sicherzugehen, dass die Vertragspartner von derselben Sache sprechen. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen setzen wir einfach voraus, dass wir dieselbe Sprache sprechen, dass der andere schon weiß, was wir damit meinen und erwarten. Wenn jemand dann unsere Erwartungen nicht erfüllt, steht dahinter in den seltensten Fällen böse Absicht, sondern meist mangelnde Kommunikation und Transparenz. So gesehen ist jede Beziehung bikulturell oder bilingual, denn es stoßen 2 Mentalitäten und 2 Sprachen aufeinander. Jeder hat schließlich eine andere Prägung genossen. Meti und ich sind bis heute dran, unsere Konzepte von Familie, Freundschaft, Elternschaft, Arbeit und so weiter in Einklang zu bringen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Sich auf die Sicht des anderen einzulassen und Elemente in die eigene Sichtweise zu integrieren, ein ganz schönes Stück Arbeit und gleichzeitig eine großartige Chance, den eigenen Horizont zu erweitern. Keine Erwartungen zu haben, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber wie wäre es, wenn wir uns erstmal unserer unausgesprochenen Erwartung bewusst werden? Dann ist es auch viel leichter, die Wurzel von Enttäuschungen aufzudecken und dort anzusetzen, anstatt sich beleidigt zurückzuziehen. Neulich habe ich gelesen, dass das Wort Emotion abgeleitet ist von E wie Energie und Motion wie Bewegung, was ich super spannend und schlüssig finde. Wenn wir uns also angegriffen fühlen, dann bewegt sich die Energie in uns und es baut sich eine Art emotionaler Druck auf. Solange wir diesen Druck nicht bewusst wahrnehmen, können wir auch nicht für ihn Sorge tragen und dann laufen wir Gefahr, diesen Druck einfach ungefragt weiterzugeben. Er braucht sozusagen ein Ventil und das findet sich meist in Menschen, von denen wir annehmen, dass sie keinen adäquaten Gegendruck aufbauen können, beziehungsweise wir mit keinen ernsthaften Konsequenzen zu rechnen haben. Also vermeintlich Schwächere. Das ist auch der Grund, warum wir unsere schlechte Laune mit Vorliebe an unseren Kindern und Partnern auslassen und warum in verschiedensten Hierarchien nach oben gebuckelt und nach unten getreten wird. Das heißt, wir verletzen andere, weil wir unsere eigene Verantwortung nicht kennen, geschweige denn erfüllen. Wo liegt demnach denn unsere Verantwortung? Die Energetik sagt, solange dich der Vorwurf trifft, ist er deine Verantwortung. Dein verletzt, empört oder entrüstet Sein zeigt, dass du hier noch eine Aufgabe hast, dass das Leben noch eine Lektion für dich hat, die du lernen kannst. Egal, wer nun im Recht oder Unrecht ist, der Vorwurf hat dich auf deine Wunde aufmerksam gemacht und er ist deine Chance, für dich selbst seelische erste Hilfe zu leisten. Ein Bild zur Veranschaulichung. Wir bleiben bei der Idee Wundversorgung. Wenn wir uns verletzt haben, dann gucken wir oft nicht so gerne genau hin und kleben lieber einen Verband drauf, damit wir die Stelle nicht sehen müssen und sie in Ruhe heilen kann. Aber manchmal heilt sie nicht gut. Manchmal steckt Schmutz darin und unter dem Verband schwelt die Wunde und tut weh. Wenn uns nun jemand an dieser Stelle oder in dem sensibilisierten Bereich um die Wunde herum nur leicht berührt, dann spüren wir den Schmerz ganz deutlich und machen schnell den verantwortlich, der uns berührt hat. Eigentlich ist es aber unsere Wunde, an die wir durch die Berührung bloß erinnert wurden. Unsere Aufgabe ist es, den Verband behutsam abzumachen, den Dreck auszuspülen, die Wunde erneut zu versorgen, damit die Haut sich endlich schließen kann und nicht mehr so anfällig ist. Darüber hinaus hängt dein Urteil über dich eng mit deinem Urteil über andere zusammen. Oft erleben wir mehr Toleranz und Nachsicht, wenn wir unsere eigenen Wunden erstmal versorgt haben. Was nicht bedeutet, dass wir alles einfach nur passiv hinnehmen, sondern dass wir sachlich bleiben und weniger emotional reagieren, was in der Regel zu besseren Ergebnissen führt, weil wir so weniger Gegenwehr erzeugen und wirkliche Einsicht fördern. Wenn mich früher ein Vorwurf so richtig erwischt hat, dann habe ich versucht, mich entweder zu rechtfertigen. Das wäre dann so, als würde ich dem anderen sagen, er soll mich nicht mehr an dieser Stelle berühren. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. In jedem Fall bleibe ich in der unguten Lage, von der Einsicht des anderen abhängig zu sein. Oder ich habe bei anderen nach Bestätigung gesucht. Das wäre dann so, als würde ich einfach noch 3 Verbände zusätzlich drumherum wickeln. Jetzt ist es zwar gut gepolstert, aber halt noch schlechter und außerdem bin ich in meiner Beweglichkeit ziemlich eingeschränkt. Wenn wir bei anderen Menschen Bestätigung suchen, zementieren wir nur weiter die Muster, die uns überhaupt erst in den Schlamassel reingebracht haben. Oder aber ich bin zum Gegenangriff übergegangen. Das ist so, als würden wir gegenseitig in unseren Wunden rumstochern, anstatt die eigenen zu versorgen. Wir verpulvern so unnötig Energie, anstatt sie auf das zu verwenden, was sinnig und nachhaltig ist. Alle 3 Strategien haben sich für mich auf lange Sicht nicht wirklich bewährt, weil ich durch sie in meiner Opferhaltung verharrt bin und mich in meinem Glück von anderen abhängig gemacht habe. Meine Strategie heute klingt zugegebenermaßen ein wenig masochistisch, aber sie funktioniert und das ist es, was mich letztlich interessiert. Wenn mich heute ein Vorwurf erwischt, dann registriere ich es zunächst einmal. Oha, das macht was mit mir. Da schaue ich lieber nochmal genauer hin. Was genau verletzt mich denn da so? Natürlich schaffe ich das nicht immer momentgenau, denn unsere Gefühle konkurrieren mit unserer Fähigkeit zu reflektieren. Dann heißt die Devise, durchatmen, räumlichen und gedanklichen Abstand gewinnen, eine Nacht drüber schlafen und dann suche ich aktiv Beispiele, die den Vorwurf bestätigen. Ja, du hast richtig gehört. Bestätigen. Das ist dann so, um in dem Beispiel von vorhin zu bleiben, als würde ich die Wunde nochmal aufdecken und sie reinigen. Das brennt kurz, aber dieser Schmerz vergeht rasch wieder. Und vor allem ist er meine aktive Entscheidung. Es fühlt sich viel besser an, sich der eigenen Wunde aktiv zuzuwenden, als durch andere ständig und unkontrolliert darauf gestoßen zu werden. Danach bin ich in der Regel mit dem Thema durch. Konkret sieht das dann so aus. Nehmen wir das Beispiel, Alice, du bist total ungerecht. Wenn so eine Anschuldigung auch nur in einer Bemerkung mitgeschwungen ist, konnte mich das jahrelang total auf die Palme bringen. Und das wiederum hat mich irgendwann ziemlich genervt. Es ist das ungute Gefühl, dass jemand nur einen Knopf drücken muss und man ist nicht mehr wirklich Herr seiner eigenen Reaktionen. Eines Tages war ich das so leid, dass ich mich nach einer echten Lösung gefragt habe. Wie könnte ich es schaffen, dass mich dieser Vorwurf nicht mehr trifft? Was würde diesen Vorwurf komplett entmächtigen? Und das Einzige, was mir einfiel, war, sobald ich dem Vorwurf zustimmen könnte, beziehungsweise mich trotz der Möglichkeit, dass er zutrifft, noch liebenswert fände, könnte mich der Vorwurf nicht mehr aus der Fassung bringen. Ich nehme mir also ein Blatt Papier und schreibe Situationen auf, in denen ich tatsächlich ungerecht zu jemandem war. Es muss weder die Person noch die Situation sein, die hierzu den Anlass gegeben hat. Es geht ja um die Grundsatzfrage, ob ein Mensch, der sich ungerecht verhalten hat, trotzdem noch liebens- und lebenswert ist. In dem konkreten Fall habe ich eine ganz schöne Weile gebraucht, bis mir was eingefallen ist. So sehr hatte ich mich zuvor als Engel und fast schon als Heilige betrachtet. Aber irgendwann kam mir das erste Beispiel und bald war das Blatt dann auch voll. Schließlich habe ich einmal tief durchgeatmet und unter meine ganz persönliche Liste meiner Ungerechtigkeiten geschrieben: Ich bin gerecht und ungerecht. Und das ist in Ordnung so. Nochmal zum Klarstellen, ob das Verhalten des oder der anderen korrekt oder inkorrekt war, interessiert mich an diesem Punkt überhaupt nicht. Und zwar, weil ich damit nicht arbeiten kann, da ich nur sehr bedingt Einfluss darauf habe, was der andere oder die andere denkt oder tut. Mein Fazit: Sobald du Frieden schließt mit einem Vorwurf, kann er dir nichts mehr anhaben. Es ist so, als würdest du die Macht zurücknehmen, die du vorher aus der Hand gegeben und auf einen anderen übertragen hast. Wohlgemerkt hast du sie auf jemanden übertragen, der weder darum gebeten hat, noch dafür gemacht ist, deine Wunden zu versorgen. Du hast versucht, deine Verantwortung in fremde Hände zu geben. Jeder ist aber für die Versorgung seiner Wunden selbst verantwortlich. Dabei dürfen wir uns alle Hilfe nehmen. Durch ein soziales Netzwerk, Therapeuten, Coaches, Selbsthilfegruppen, alles, was der Markt hergibt, gerade wenn jemand sehr tiefe und schwere Verletzungen trägt. Aber es bleibt die eigene Verantwortung. Und letztlich bleibt es auch immer eine Frage der Perspektive, ob ein Verhalten gerecht oder ungerecht ist. Es ist total müßig, einen anderen Menschen von der eigenen Unschuld überzeugen zu wollen. Mein Papa hat mal zu mir gesagt, in einer Diskussion geht's gar nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern darum, sich auszutauschen und die Standpunkte zu klären. Viel hilfreicher ist es also, persönliche Konsequenzen aus dem Zwischenfall zu ziehen. Wenn du Klarheit darüber gewonnen hast, dass dieser Vorwurf und jeder andere auch dich in deinem Wert als Mensch gar nicht in Frage stellt, dann kannst du dich fragen: Möchte ich das, was mir vorgeworfen wird, in diesem konkreten Fall ändern oder nicht? Sachlich, praktisch, gut. Ja, das sehe ich ein, oder eben nein, das sehe ich anders. Keiner hat je behauptet, dass du dich erst ärgern musst, um eine Basis zu haben, auf der du handeln kannst. Unsere Sprache macht es uns vor. Es heißt schließlich: Ich ärgere mich. Und das lasse ich zukünftig lieber bleiben. Je besser uns das gelingt, desto gelassener werden wir im Umgang mit Kritik und können uns und anderen auch mal Fehler zugestehen. Ich beobachte in meinem Leben, dass es Beziehungen lebendiger macht und zu mehr Humor im Umgang mit sich und anderen führt. So, und zum Abschluss für heute eine letzte Frage. Was meinst du? Wodurch wird ein Mensch zu einem besseren Menschen? Meine Antwort auf diese Frage gibt's nächsten Mittwoch hier in diesem Podcast. Das war's von mir für heute. Mach's gut, viele Grüße an dich und tschüss.